O Herr, der du die deutsche Sprache einst erfundst, den imperfekten Konjunktivus habe ich nie gekunst. Obwohl ich jahrelang mich damit plug, herum mich schlagte oder schlug, so dass der Zweifel an mir nagte, nein, ernug. Warum ich diesen Gipfel nie erklommte? Ich meine, dass ich auf den Gipfel nie so richtig kommte. Verzeih, o Herr, dass ich um Rat dich bittete, warum ich unter dieser Sprache immer littete.
Ein kleiner Vers vom großen Kabarettisten Dieter Hildebrandt, gelesen von Schauspieler Walter Sittler. Aus dem Buch Letzte Zugabe, das 2014, ein Jahr nach Hildebrandts Tod, erschienen ist und das Walter Sittler damals als Hörbuch eingelesen hat. Auf besonderen Wunsch der Witwe Renate Küster-Hildebrandt, weil der Stuttgarter ihr und ihr Mann als Schauspieler und auch wegen seines politischen Engagements immer imponiert hatte. Immer wieder ist der Bühnen- und Fernsehstar Walter Sittler mit Hildebrandt-Texten auf der Bühne, so auch nächsten Mittwoch in Tübingen. Hallo, Herr Sittler.
Hallo.
Was fasziniert Sie an dem großen politischen Kabarettisten Dieter Hildebrandt und seinen Texten so?
Also das ist diese mühelose Durchdringung der politischen glänzenden Oberfläche, um dort die Verwerfungen mit einem guten Maß an menschlichem Humor darzulegen, damit man versteht, was wirklich los ist und nicht glaubt, dass das, was obendrauf liegt, schon die Wahrheit ist. Und er hat einen so scharfen politischen Verstand, ohne rechthaberisch zu werden vor allen Dingen. Und was mir gut gefällt an ihm, er wundert sich meistens über das, was passiert. Und dadurch lässt er mir Platz. Er sagt nicht, wie es richtig ist oder was ich tun soll, sondern gibt mir die Option, nachdem ich viel weiß, selber zu entscheiden. Und das verbindet ihn mit einigen anderen Schriftstellern, die mir auch sehr nahe sind. Also Kästner zum Beispiel war ein großes Vorbild von ihm. Den mag ich auch sehr, weil die konzentrieren sich auf die Sache. Die zeigen nicht, wie toll sie sind, sondern sie konzentrieren sich auf die Sache. Und das finde ich einfach überwältigend.
Also haben Sie damals auch gleich zugesagt, als der Wunsch an Sie herangetragen wurde, das Buch zu lesen?
Ja, ich habe erst mal gefragt, warum ich, weil ich ja kein Kabarettist bin in dem Sinne. Und dann sagte man mir eben, dass Renate Küster keinen Kabarettisten wollte, weil die selber so starke Figuren haben, die sie entwickeln, die sie dann sind auf der Bühne. Und deswegen wollte sie jemand haben von außerhalb, wo das geht. Und dann habe ich sofort zugesagt, ja klar. Also Hildebrandt, wenn man das gesagt bekommt, da muss man zusagen, das kann man nicht absagen.
Sind Sie ihm denn mal persönlich begegnet?
Nein, nie. Ich habe ihn gesehen auf der Bühne. Ich bin aber nie hin und habe gesagt, ich bin ein Fan und würden Sie mir irgendwas schreiben oder so. Hätte ich tun sollen. Aber ich habe es nicht gemacht. War ein Fehler.
Nach dem Hörbuch mit Hildebrandts Texten haben Sie sich ja weiter mit ihm beschäftigt. Entstanden ist das Programm Ich bin immer noch da. Was sind das für Texte und was macht für Sie den Hildebrandt so zeitlos gut?
Ja, das erste war ja so, dass ein Impresario mir sagte, mach doch ein Programm da draus auf der Bühne. Ich sagte, das geht nicht. Man kann Hildebrandt nicht auf die Bühne bringen, wenn er nicht selber da ist. Das funktioniert nicht. Und dann hat er mich überredet, dann habe ich es gemacht und dann stellte sich heraus, es geht sehr gut. Das Kabarett hat ja, sagen wir mal, ein Verfallsdatum, weil es häufig auf aktuelle Themen eingeht, die dann 5 Jahre später schon eigentlich nur noch geschichtlich interessant sind. Aber bei guten Kabarettisten ist es so, da gibt es immer wieder Texte dabei, die sind für immer gut, weil sie die Gesetze der Politik, die Gesetze der Gesellschaft, der Menschen klarlegen auf eine eben kabarettistische Art. Und ich habe so das Gefühl, so wie Kästner das auch sagt, wenn wir wüssten, oder uns trauen würden zu wissen, was wir vor den Augen sehen, dann könnten wir besser mit den ganzen Unwägbarkeiten des Lebens klarkommen. Und das ist das, was er tut. Und der Witz dabei ist, dass er nicht so schwer daherkommt. Man kann ganz viel lernen und die Art des Denkens gefällt mir, dass man weiter denkt als das, was man als erstes sieht.
Er ist ja einer der ganz wenigen, bei denen das wirklich so zeitlos funktioniert. Werner Fink ist für mich noch ein anderer, wo auch die Texte selbst aus 40er Jahren, 50er Jahren und so noch hervorragend funktionieren. Bei Hildebrandt sicherlich auch.
Aber die meisten, also nicht alle, aber die meisten.
Aber er ist schwer zu spielen als Schauspieler. Ich stelle mir das wirklich schwer vor. Sie haben ja auch erst gesagt, geht eigentlich nicht. Am kommenden Mittwoch, 28. Juli, kann man Sie zum Beispiel beim Tübinger Sommernachtskino damit wieder erleben. Das ist schon eine Herausforderung als Schauspieler. Hat er ja einen besonderen Sprechstil, hat sich in seine Pointen bewusst reingestottert, Versprecher, Wortverdreher eingesetzt, aber er konnte andererseits auch sehr spontan sein.
Ja, also ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil sonst wäre ich handlungsunfähig geworden, sondern ich habe versucht, einen Stil zu finden, ohne ihn zu imitieren, aber so, dass man ihn erkennt. Und es scheint einigermaßen funktioniert zu haben, denn es heißt immer wieder von einer ganzen Reihe von Zuschauern, man hat so das Gefühl, der Hildebrand sitzt irgendwo in der Ecke und freut sich, dass seine Texte noch lebendig sind sozusagen. Die sind ja immer noch lebendig im Buch, aber dass man die auf der Bühne bringen kann. Und Renate sagte mal, das war bei dem allerersten Mal, als sie dabei war, ich hätte nicht gedacht, sagte sie, dass ich die Texte von meinem Mann jemals von jemand anderem gesprochen hören möchte. Aber es geht. Und das war schön. Ich habe dann auch eine Veranstaltung für sie gemacht in München. Da hat sie ihre Familie eingeladen, die waren noch alle da. Und das war sehr, sehr schön. Und das hat mich bestärkt. Sonst hätte ich nicht weitergemacht. Also wenn sie gesagt hätte, das geht nicht, dann hätte ich sofort aufgehört.
Dieser Hildebrand soll mal gesagt haben, ich bin ein Pessimist, der sich mit Gewalt in den Optimismus stürzt. Wie viel Hildebrand steckt in Ihnen?
Ja, ich versuche eben ein Optimist zu sein, damit man weitermachen kann. Der Blick in die Welt lehrt einen eigentlich was anderes. Aber das Schöne ist ja, dass sich Sachen ändern können. Es ist ja nicht so, dass der Status quo so bleiben muss. Und es hat es immer wieder in der Geschichte gegeben, auch in Deutschland, dass sich Sachen geändert haben. Ich erinnere nur, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde, das war eigentlich gar nicht möglich, ist aber doch möglich gewesen. Und da hat sich sehr viel geändert. Und dann, oder nimmt man Amerika, hätte man je gedacht, dass ein farbiger Präsident werden kann? Unmöglich, das war aber so. Die Rache kam dann 2017 mit Donald Trump. Ja. Ja. Aber der Pessimismus ist angebracht, weil wir den Egoismus, der in unserer Gesellschaft sehr stark geworden ist, auch vor allen Dingen durch den Missbrauch, wie ich finde, der sozialen Medien, wie sie genannt werden, da muss noch ganz viel Arbeit passieren, dass man die Menschen ins Zentrum stellt und nicht nur den Gewinn oder nicht nur das optimierte Selbst, das, was nichts bringt. Und das ist das Schöne, wenn man das kann, dann ist die Verzweiflung möglich, aber nicht unausweichlich.
Wäre denn die aktuelle Zeit, das, was Sie gerade geschildert haben, aber auch Corona, Klimawandel, jetzt das Ende der Ära Merkel, Wahljahr, politische Großwetterlage weltweit, ein gefundenes Fressen für Dieter Hildebrand? Was glauben Sie, würde ihm dazu einfallen? Was würde er tun?
Also, ich weiß nicht, ob er das als gefundenes Fressen bezeichnen würde. Er würde sich natürlich wahnsinnig damit befassen und würde vermutlich sehr klare Linien aufzeigen können für die Menschen, die ihm zuhören wollen, um rauszukriegen, wo vielleicht die Probleme wirklich liegen. Weil das konnte er ja. Wie gesagt, er hat nicht gesagt, was du wählen sollst, sondern er hat versucht klarzumachen, wie es steht und wo vielleicht was verwunderlicherweise falsch läuft. Da wäre ihm sehr viel eingefallen, bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass er sich zurückgezogen hätte und gesagt hat, es hat überhaupt keinen Sinn, wir können reden, was wir wollen, die machen doch, was sie wollen. Auch wenn dieser Eindruck jetzt Wahrheit zu werden droht. Schauen wir mal.
Sie sind 1952 in Chicago geboren worden, ja. Kamen 59 nach Deutschland, haben später in München Schauspiel studiert, sind seither im Fernsehen und im Theater hoch erfolgreich. Dabei sind Sie, wie Sie mal gesagt haben, eigentlich aus Versehen Schauspieler geworden. Sie wollten eigentlich was ganz anderes.
Ja, ich wollte einen ordentlichen Beruf erlernen, wie meine Mutter gesagt hätte, und wollte Mediziner werden und habe auch im Krankenhaus gearbeitet und ich kriegte keinen Studienplatz, weil ich hatte mich damals nicht um den Numerus Clausus gekümmert. Das hat bei uns keine Rolle gespielt und ich war dann verwundert, dass ich keinen Platz bekam. Und nach 11 Wartesemestern war meine Geduld einfach erschöpft. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, Leute, was ist eigentlich los? Ja? Und dann habe ich durch verschiedene Umwege bin ich dann auf der Schauspielschule gelandet, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte, ehrlich gesagt. Aber das gefiel mir spontan und zu meinem, ja, Glück haben die mich aufgenommen, weil wenn ich in München nicht aufgenommen worden wäre, ist die einzige Schule, wo ich mich beworben habe, wäre ich nicht Schauspieler geworden. Und es ist nicht so, dass ich so doll war, ganz bestimmt nicht, sondern irgendwas hat 2 oder 3 Lehrern dort gefallen und deswegen haben sie mich genommen. Also ich weiß es heute noch nicht, warum sie mich genommen haben, aber ich bin sehr froh, dass es geglückt ist und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Arbeitsleben als Schauspieler, wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt.
Ja, Sie waren ja dann Anfang der 80er am Mannheimer Nationaltheater, dann am Stuttgarter Staatstheater, dann viele Fernsehrollen, wie ab 2006 die Krimireihe Der Kommissar und das Meer. Ja. Und Sie sind eben viel mit szenischen Lesungen unterwegs. Was gibt Ihnen denn mehr, vor der Kamera stehen oder auf der Bühne?
Das ist wie wenn Sie sagen, mögen Sie lieber Äpfel oder Birnen. Das ist schwer zu sagen. Das, was das Theater hergibt, also das ist einfach das Lebendige auf der Bühne mit dem Austausch mit dem Publikum ist etwas ganz anderes, als wenn man vor der Kamera ist und dann die Kritiken bekommt, ein Jahr später, nachdem der Film ausgestrahlt ist. Aber das Spielen selber für den Film, das ist nicht viel anders für mich als wie auf der Bühne. etwas andere Mittel, das stimmt, weil es sind keine Zuschauer da, man hat nicht 500 Leute, sondern nur das Gegenüber. Und die Szenen zum Leben zu erwecken und sich auf das Glatteis zu begeben, was Dialoge ja sind, vor allen Dingen, wenn es emotional ist, und darum geht es ja im Theater fast immer. Man weiß nicht genau, was der andere sagt, auch wenn ich es weiß, weil ich das Stück kenne. Aber sich dem hinzugeben und zu sehen, wo geht es miteinander hin. Das klappt nicht mit allen gleich gut, auch mit mir nicht. Das ist ganz normal. Aber wenn das klappt, dann ist es im Fernsehen schön, im Theater, das ist für mich mehr die Heimat. Es ist auch länger und es ist immer wieder schön zu sehen, dass man die 2 Stunden doch noch kann.
Sie stehen ja auch gerade bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall auf der großen Treppe vor St. Michael in Lessings Nathan der Weise, auch heute und morgen Abend. Die Ringparabel über den Toleranzgedanken, ist das eine Paraderolle für den politisch wie sozial engagierten Walter Sittler?
In gewisser Weise schon, wobei das nicht nur das Zentrum des Stückes ist. Aber auch diese Art, die Zusammenhänge in der Welt, wie Lessing versucht, das klar zu machen, damit man aus seinen Vorurteilen herauskommt, das ist für einen politisch denkenden Menschen ganz wunderbar. Großartig ist das.
Dann wünsche ich viel Spaß in Schwäbisch Hall und natürlich auch nächsten Mittwoch dann bei der Hildebrand-Lesung im Tübinger Sommernachtskino. All unsere prominenten Gäste dürfen sich ja am Ende einen Musiktitel wünschen.
Ja.
Was ist Ihrer und warum?
Ich habe mir einen Song für Tom gewünscht. Wir haben eine Tochter, die ist in Schweden, die ist dort Lehrerin und Musikerin. Und die hat jetzt schon 2 Platten herausgebracht und noch eine dritte kommt im Herbst mit 2 schwedischen Sängerinnen. Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut, weil es so emotional ist und mühelos irgendwie. Und es ist sehr bewegend und ich mag dieses Lied besonders gerne.
Vielen Dank, Walter Sittler. Wie gesagt, kommenden Mittwoch beim Tübinger Sommernachtskino mit Texten von Dieter Hildebrand an diesem Wochenende als Nathan der Weise bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall.
Dankeschön.